Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch allen. Seid alle herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir eine so volle Gemeinde heute haben und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam an Jesus Christus denken dürfen, das Abendmahl feiern dürfen, in seiner Erinnerung für das, was er getan hat an unserer Stelle. Seid auch alle herzlich willkommen, die ihr über den Livestream mit dabei seid. Ich wünsche auch euch Gottes Segen beim Hören des Wortes. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz Jesus in unsere Mitte einladen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du jetzt durch dein Wort mitten unter uns kommst. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen sich zusammentun, da wirst du mitten unter ihnen sein und deine Schönheit zeigen, deine Herrlichkeit. Und ich möchte dich bitten, für jeden Schüler, für jeden Erwachsenen, für jeden Studenten, für alle Personen, die das mitbekommen, dein Wort, dass wir deine Schönheit erkennen, dass sie uns berührt und verändert. Deine Liebe, die wir nicht in Worte fassen können. Schenk uns dafür deine Worte, Herr. Schenk uns eine Erfahrung, die uns verändert und dadurch auch die ganze Welt. Und dafür möchten wir dir danken, Jesus. In deinem Namen, Amen. Ich möchte gerne zu Beginn von dieser Predigt eine Geschichte erzählen, und zwar eine Geschichte von einer Bergtour. Es ist eine Gruppe von Bergsteigern gewesen, die unterwegs waren, und sie starteten bei über 5000. Das Ziel war ein 6000er, und sie machten sich auf den Weg. Das Basiscamp hatten sie verlassen in den frühen Morgenstunden. Es war extrem dunkel, und der Aufstieg würde insgesamt 8 Stunden dauern. Und bei diesem Aufstieg merkten sie schon, dass die dünne Höhenluft in diesen Höhen einigen zu schaffen machte, auch wenn sie vorbereitet waren auf diese Bergtour. Ein Teil der Gruppe musste dann innerhalb der ersten Stunden schon die Reise abbrechen, mussten zurück ins Basislager. Und die Gruppe, die dann noch weiterging, hoch Richtung Gipfel, die merkte dann mit jedem Schritt, dass es immer schwieriger wurde. Der Puls schlägt, das Herz klopft, die Beine zittern. Jeder Schritt in dem Schnee wird immer schwieriger. Und irgendwann, es war schon über die 6000, kommt der Moment, wo diese dünne Höhenluft so zu schaffen macht, dass man für jeden einzelnen Schritt mehrere Atemzüge und Minuten braucht, um überhaupt weiterzukommen. Und einer von diesen dreien, die dort unterwegs waren, fällt in den Schnee und kommt nicht mehr weiter. Die zwei anderen sagten, bleib hier, wir machen uns noch auf den Weg zum Gipfel. Aber diese eine Person, die dort zurückblieb, die bekam plötzlich aufgrund von dieser dünnen Luft und aufgrund von der Atemnot Panik. Und es fingen an, die Arme zu kribbeln, die Beine zu kribbeln, der Hinterkopf zu kribbeln. Und in solchen Momenten, wo man sich dann plötzlich fragt, ist das der letzte Moment? Da kommt dann so ein Moment, wo dein ganzes Leben wie ein Film vor deinem inneren Auge vorbeizieht. Ganz allein, im Schnee verlassen. Kein Mensch konnte dieser Person dort helfen. Was auch immer für Gedanken dieser Person durch den Kopf gegangen sind, es ist ein Moment of ein Point of no return. Es ist ein Moment, an dem man weiß, hier kann tatsächlich jetzt das Ende des Lebens stattfinden. Und man mag sich vielleicht hineinversetzen in die Situation dieser Person und fragen, was geht einem Menschen dann durch den Kopf, wenn man existenziell genau an diesem Punkt in seinem Leben ankommt, wo man weiß, das kann mein Ende sein. Ich möchte an dieser Stelle in das Leben von Jesus reingehen, weil Jesus Christus in seinem Leben an einem Point of No Return bereits vorbeigegangen war. Johannes Kapitel 12 ist das Kapitel, wo uns berichtet wird, dass Jesus, als er im Tempel von Jerusalem war, schon innerlich so bewegt war, dass er wusste, er kommt nicht dran vorbei an dieser Stunde und die Stunde wird kommen. Und er rang mit sich und wusste, ich muss diesen Weg gehen, und er ging den Weg weiter. Und dann kommt das Kapitel 13. Und das Kapitel 13 ist der Beginn von dem Buch der Herrlichkeit des Johannesevangeliums. Und der erste Vers aus dem Kapitel 13 ist wie eine Überschrift für die Kapitel 13 bis 20 von all dem, was wir kennen aus dem Leben von Jesus, was wir auch die Passion von Johannes nennen. Und ich möchte dich einladen, dass du eben hier in Johannes Kapitel 13 mit mir den Vers 1 liest. Die Überschrift, die Johannes, der Apostel, den Beginn dieser letzten Stunden von Jesus gegeben hat. Johannes Kapitel 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus war an diesem Point of No Return bereits vorbeigegangen. Seine Stunde war gekommen. Vielleicht erinnert ihr noch an die eine Predigt, die ich mal bei einem Abendmahl hielt, als Jesus auf einer Hochzeit war und er zu seiner Mutter sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber jetzt ist seine Stunde gekommen. Jetzt ist Jesus genau in dem Moment, wo dieser eine Bergsteiger war, wo er wusste, jetzt kann das Ende kommen. Wer holt mich hier raus? Wer kann mir noch helfen? Und so wie dieser Bergsteiger sich wahrscheinlich überlegte, was soll ich jetzt noch tun? An wen werde ich noch denken? Was ist mir wichtig in diesen letzten Stunden meines Lebens? So dürfte sich auch Jesus gefragt haben, was soll ich jetzt noch der Welt geben? Was hättest du oder was würdest du einem Menschen oder dieser Welt als Nachlass geben, wenn du an der Stunde deines Endes angekommen bist? Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken in drei Punkten, was Jesus bewegt hatte, als er an diesem Moment seiner Stunde angekommen war. Drei Dinge, die wir hier in diesen Versen finden. Das erste, was wir finden, ist, dass Jesus die Schönheit Gottes zeigen wollte. Das ist der erste Punkt, mit dem ich über euch rede, mit euch über den ich reden möchte. Der zweite Punkt ist, Jesus wollte die Menschen lieben bis zum Ende. Und drittens, Jesus wollte seine Freunde vorbereiten auf das, was danach kommen würde. Diese drei Punkte. Jesus möchte die Schönheit Gottes zeigen. Jesus möchte die Menschen lieben bis zum Ende. Und er möchte seine Freunde vorbereiten auf das, was danach kommen wird. Wenn wir diese Geschichte uns anschauen, diese ersten fünf Verse aus dem Kapitel 13, wird uns bewusst durch den Vers 1 schon gezeigt, wie groß die Liebe Gottes ist. Und wir kennen alle Johannes 3,16, wo es heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dieser Vers 1 im Kapitel 13 ist nichts anderes als die Wiederholung von Johannes 3,16, nur mit anderen Worten. Und dann kommen wir weiter in dem Abschnitt und sehen dann im Vers 3, was Jesus in diesen letzten Momenten, in diesen letzten Stunden seines Lebens in seinem Herzen trug und was er vorhat. Es heißt, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Ein Mensch, der weiß, woher er kommt und der weiß, wohin er geht, der hat sich mit den wichtigen Lebensfragen beschäftigt. Fällt euch das auf? Jesus wusste, woher er kam und Jesus wusste, wohin er ging. Und das sind genau die Fragen, die früher oder später du dir irgendwann in deinem Leben stellen wirst, ob du willst oder nicht. Das sind die wirklichen Fragen, die uns beschäftigen, abgesehen von vielen anderen Themen. Aber die Frage, woher du kommst, was dein Lebenssinn ist und wie die Reise enden wird, das ist das, was Jesus hier bewusst schon wusste, was ihm bewusst war. Mit anderen Worten, die zwei Fragen, die auch uns bewegen, wo wir suchen, eine Identität zu finden, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, das war für Jesus geklärt. Jesus Christus im Evangelium von Johannes wird uns gesagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort wurde Mensch und wir sahen seine Herrlichkeit als eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes voller Gnade und Wahrheit. An einer anderen Stelle, wo Jesus mit einem anderen Menschen zusammenkam, sagte er dann zu den Schriftgelehrten, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Sie hatten verstanden, was Jesus hier sagte, wer er ist. Bei einer anderen Gelegenheit mit den Schriftgelehrten sagte er, ehe Abraham war, bin ich. Und dann sagte er einmal zu den Juden, der Vater und ich, wir sind eins. Jesus wusste, woher er kam, wohin er ging. Er wusste, was seine Identität gewesen ist. Die ganze Geschichte von Jesus sagt uns, dass Jesus Gott ist, der in diese Welt gekommen ist. Buchstäblich. Jesus, der Schöpfer Gott, Himmels und der Erde. Jesus, der, wo es in der Bibel heißt, das ist Gott, der die gesamte Welt, das ganze Universum in einer Handfläche hält. Der ein Wort spricht und es ist da gewesen. Der Herr aller Herren ist, der König aller Könige. Der Retter, der kommen wird, dem alle Engel anbeten und niederfallen in seiner Gegenwart. Vor dem alles erzittert, weil er wie ein Sturm, wie ein Feuer, wie ein brennender Ofen ist. Jesus, du bist dieser Gott Israels, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, auf den alle Völker gewartet haben, auf den alle Menschen geschaut und gewartet haben. Und jetzt ist er da. Jesus wusste, wer er ist. Und dann zwischen der Frage, wo komme ich her und wo gehe ich hin, kommt die Stunde seines Lebens. Aber die Stunde, in die er jetzt gekommen ist, in Vers 3, die sprengt für uns alle Kategorien. Weil es heißt, in der Stunde, in der er hier angekommen war, nahm er sein Gewand ab, nahm eine Schale Wasser, kniete sich nieder und fing an, seinen Freunden die Füße zu waschen. Moment einmal. Petrus kommt auf die Moment, Jesus. Also das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Jesus, du willst König sein? Jetzt sind wir doch vor 4 Tagen mit dir nach Jerusalem reingekommen. Du auf einem Esel. Als König haben wir dich gefeiert. Und ganz ehrlich, das, was du jetzt tust, das ist überhaupt nicht so königlike. Jesus, wenn ich dir einen Tipp geben darf für deine PR, das schadet deinem Image als König von Israel, wenn du jetzt hier auf die Knie gehst. Und Jesus sagt, ja, aber ich mache es trotzdem. Weil ich möchte, dass du etwas verstehst, Petrus, was du scheinbar bisher nicht verstanden hast, was du vielleicht in diesen 3,5 Jahren nie verstanden hast, wer ich bin, obwohl ich es dir x-mal gesagt habe, dass dieser Gott, der alles gemacht hat, gekommen ist, um zu retten, indem er sich selber hingibt. Er ist nicht gekommen als General, er ist gekommen als ein Baby. Er ist nicht gekommen, um allen Leuten zu sagen, wo es lang geht, sondern um allen Leuten die Füße zu waschen. Jesus ist gekommen, um unser Denken komplett auf den Kopf zu stellen, über das, wie Gott ist und wer er ist und warum er in diese Welt gekommen ist. Und ganz ehrlich, ich möchte mich nicht anmaßen, hier irgendwie zu wissen, wie Jesus ist, aber ganz ehrlich, wenn Petrus und die anderen Jünger, die 3,5 Jahre mit ihm unterwegs waren, nicht verstanden hatten, wer Jesus wirklich gewesen ist und in dem Moment komplett gesagt haben, das ist ein Wahnsinn, was du hier machst, wer bin ich zu sagen, dass ich weiß, wer Jesus ist, wofür er gekommen ist? Verstehe ich das? Es sprengt meine Kategorien, meine Vorstellung über Gott. Und genau in dem Moment sehen wir, wie Jesus ihnen die Füße wäscht. Und wir wissen, dass für die Juden das Füßewaschen etwas war, was kein jüdischer Mann gemacht hätte. In der Gesellschaft, das haben dann die Frauen im Haushalt gemacht, die Kinder haben es gemacht oder die niedrigsten Diener. Und wenn, dann war es ein ausländischer Diener, aber nicht ein jüdischer Mann. Ein Schüler von einem Rabbi hätte sich niemals die Blöße gegeben, seinem Rabbi die Füße zu waschen. Und hier ist es genau andersrum. Dass der, den sie Rabbi genannt hatte, genau das macht, was sie niemals gemacht hätten für ihren Rabbi. Jesus, wenn du auf die Knie gehst, ihnen die Füße zu waschen, löst das einfach Bestürzung aus. Und dann frage ich mich an der Stelle, wie kann man, ich habe die Woche darüber nachgedacht, wie kann man das versuchen, heute in unserer Zeit zu vermitteln und zu erklären? Erstens, wir gehen nie barfuß mit Sandalen an den Straßen herum. Oder wer ist das letzte Mal 24 Stunden barfuß mit Sandalen zur Arbeit hingegangen, dann zum Einkaufen ins Geschäft, dann zur Schule? Macht ihr das? Nein, ihr macht das nicht. Deswegen ist es schwierig für uns, das zu verstehen. Noch etwas, warum es schwierig ist, dieses Bild zu verstehen, was Jesus gemacht hatte. Wir haben heutzutage kaum noch würdenvolle Träger, Ehrenpersonen, die wir hochachten. Damals waren das besondere Menschen. Heute Nach unserer Kultur und Gesellschaft macht sich jeder zum besonderen Menschen und ist ein Übermensch. Wir kennen das gar nicht mehr, dass es würdenvolle Menschen in unserer Kultur und Gesellschaft gibt. In anderen Kulturen gibt es das. Wo dann plötzlich die Ältesten kommen und man würdevoll zurücktritt aus Respekt und Ehrfurcht. Und dann haben wir gedacht, wie kann man dieses Bild in unsere Zeit bringen? Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Jeder von uns kennt, was die Alltagssorgen sind. Putzen, sauber machen, aufräumen, Müll raustragen, Keller aufräumen, Wäsche waschen, Bad putzen. Und dann merken wir das ja auch, wir führen die Kinder langsam heran, dass sie sich auch mit diesen Aufgaben beschäftigen. Arbeitsnachmittag, 4 Jahre habe ich auch durchgemacht, habe auch angefangen, die Toiletten zu putzen. Da geht jeder irgendwann mal durch hier. Und stell dir jetzt vor, du bist gerade am Putzen, es ist Freitag und du putzt gerade alles bei dir zu Hause, es ist so viel Arbeit und es schaut aus und auf einmal klopft es an der Tür. Und eine Person steht vor deiner Tür und du bist Queen Elizabeth II., Monarchin von England und des gesamten Commonwealth, ist auf ihrer Durchreise in Braunau vorbeigekommen und wollte einfach einen einfachen Bürger dieses tollen Landes besuchen und klopft an deine Tür und sagt, darf ich hineinkommen? Und sie sieht dich gerade, wie du am Putzen bist und gerade vielleicht noch beschmiert. Darf ich dir vielleicht helfen? Und dann fängt die Queen an, dir deinen Müll rauszutragen, den Biomüll, und zur Tonne zu bringen. Und du denkst dir, nein, bitte nicht, tu das nicht. Wie fühlst du dich? Und sie fängt an, dir zu helfen beim Bartputzen mit ihren schönen Gewändern und legt vielleicht noch ihren Hut ab. Wie fühlst du dich? Es macht uns unglaublich bestürzt und peinlich. Nicht, weil das Putzen eine schlimme Aufgabe ist, aber weil es die Queen ist. Es ist ein schwacher Vergleich, aber es zeigt uns einfach, in dem Moment, wo Jesus das hier tut, merken die Jünger, was soll das bedeuten? Jesus, was willst du uns damit zeigen? Und wenn wir ein paar Verse vorher lesen, Kapitel 12, Vers 45, sehen wir, was Jesus ihnen zeigen wollte. Es heißt, und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und in Kapitel 14 sagt Jesus, als Philippus ihn fragte, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Da antwortete Jesus zu ihm und sprach, so lange bin ich bei euch. Und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Alejandro, siehst du, was Jesus durch diesen Moment dir zeigen will? Ich trage eine Brille, aber ich glaube, ich kann es auch ohne Brille sehen. Siehst du, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, ich zeige euch den Vater? Das kann sogar ein Blinder sehen. Es zeigt uns auf einmal, wie der Vater ist. Siehst du diese Schönheit? Um ein anderes Bild zu gebrauchen, ich versuch's mal so. Die Sonne geht auf über Gerechte und Ungerechte, Psalm 19, vertont von Heiden so schön. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht sagt's der anderen. Unhörbar ist ihre Stimme. Und wenn du jetzt hinschaust, wie es da heißt im Psalm 19, die Sonne geht auf von einem Ende bis zum anderen, geht ihren Lauf wie ein Bräutigam, wunderbar und freundlich. Schau dir die Sonne an. Und du schaust hin und du kannst es nicht ertragen, weil die Schönheit so hell ist am großen Tag. Du kannst sie nicht sehen, aber weißt du was? Wenn die Sonne in ihrer Schönheit sich zum Boden neigt, wird die Schönheit immer mehr sichtbar. Und wenn die Sonne kurz vorm Boden ist und in ihrer Schönheit erscheint, der ganze Himmel leuchtet rot, erst dann kannst du sie sehen. Erst als Jesus Christus von seiner Herrlichkeit herabstieg und bis zum Boden sich neigte, konnten wir die Schönheit Gottes sehen. Dass der, der alles gemacht hat, bereit ist für dich, sein Leben abzugeben. Jesus, dieser Selbstanspruch, den du über dich hast, Gott zu sein, die Liebe deines Vaters zu zeigen, die Schönheit deines Vaters und in dem Moment dich aber zu demütigen wie ein Knecht, wie ein Diener, wo es selbst die anderen Jünger nicht gemacht hätten. Beides zusammen zeigt uns die Schönheit Gottes. Es ist so, wie wenn die Sonne scheint und plötzlich der Regen kommt. Nur gemeinsam siehst du die Schönheit eines Regenbogens, den Gott sich ausgedacht hat, um dir zu zeigen, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist, sondern bunt. Jesus, wenn wir dich sehen, hier beim Abendmahl bei der Fußwaschung, dann sehen wir die Schönheit Gottes. Ein zweiter Punkt, was Jesus bewegt hatte in diesen letzten Stunden seines Lebens, abgesehen davon, um die Schönheit Gottes dir zu zeigen, ist, die Menschen zu lieben, nämlich bis zum Ende. Wenn wir den Vers hier lesen, in Vers 1, Kapitel 13, Vers 1, heißt es eben, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Was ist das für eine Liebe? Wenn man heute andere Stimmen hört, wie sie über Jesus denken, Humanisten zum Beispiel sagen, Jesus offenbarte einfach nur das Prinzip der Menschlichkeit, als er hier liebte. Auch Nietzsche sagte das irgendwann am Ende seines Lebens und sagte, das, was wir bei Jesus höchstens sehen, ist das Prinzip des Menschseins in seiner Liebe zu anderen Menschen. Und das ist das, was wir als Mehrwert vielleicht von Jesus mitnehmen können. Oder vielleicht in der Befreiungstheologie sagen wir, die Liebe, die Jesus hier zeigt, ist einfach ein Prinzip, dass er sich für die Sache der Armen einsetzt. Solidarität. Aber wie auch immer die Stimmen unserer heutigen Gesellschaft sind, die Bibel sagt etwas anderes. Die Liebe von Jesus, wie er hier sie formuliert, er liebte die Seinen bis zur Vollendung, bedeutet, das ist die Liebe vom Vater zum Vater. Es ist eine Retterliebe, die wir sonst nirgendwo finden werden. Und er zeigt es durch dieses Bild der Fußwaschung. Das ist ein Zeichen, ein unvergessliches Zeichen, was Jesus getan hat. Warum? Weil in dem Moment, wo Jesus sich hier beugt und die Füße wäscht, zeigt er eine absolute Gegenkultur zu dem, wie wir Menschen sind. Ich mache es noch ein bisschen konkreter. Was war das für ein Fest, bei dem sie sich hier zusammen war? Es war das Passafest. Aber das Passafest ist ein Fest, wo die Familien zusammenkamen, ja oder nein? Das war ein Familienfest, die ganze Sippe mit dem Oberhaupt, die kamen zusammen, um zu feiern. Frage an euch, wo sind die Familien von den Jüngern? Jesus, müssten nicht deine Jünger bei ihren Familien sein? Die Liebe Jesu ganz konkret runtergebracht, zeigt am Fest, dass Jesus eine neue Familie hier auf Erden schafft. Eine Familie, die sich versammelt rund ums Kreuz. Und wenn du selbst deine Familie vielleicht nicht fassen kannst, warum auch immer, und du diese Familie nicht hast, die Liebe von Jesus bis zum Ende ist, ich bin für dich da und ich schaffe eine neue Familie für dich. Ein zweiter konkreter Gedanke, der uns in dieser Geschichte bewusst wird. Sie hatten sich versammelt nicht zu diesem Fest allein, um eine neue Familie zu gründen, sondern zu was? Zu einem Essen. Und für uns ist das heute, wir lesen einfach so darüber, dass sie gemeinsam Abend gegessen haben, weil wir heute in unserer Zeit essen können, instantly, zu jeder Zeit, drive-in. Für uns hat Essen überhaupt nicht mehr diesen Stellenwert. Aber damals bedeutete Essen, sich an den Tisch mit jemand zu setzen und ihnen die Hand der Freundschaft auszustrecken. Ob du Zöllner, Sünder oder eine unredliche Person in der Gesellschaft bist. Das Essen war ein Moment der Freundschaft, zu sagen, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ach wirklich? Er liebte sie bis ans Ende. Wer saß denn an diesem Tisch, zu dem Jesus seine Hand hinstreckte? Und wir kennen sie alle mit Namen. Aber hier kommt eben das Irritierende an diesem Abschnitt. Ganz ehrlich, wenn ihr die Verse 1 bis 5 lesen würdet, würdet ihr denken, oh wunderbar, das passt so harmonisch, alles passt, außer der Vers 2. Der Vers 2 ist wie ein Fremdkörper in diesem Text. Er passt einfach nicht rein. Irgendwie stört er, irgendwie irritiert er, aber er gehört dort rein, weil es uns nochmal mehr die Tragweite der Liebe Jesu zeigt. Und es heißt hier, und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Warum steht das da? Um die Liebe von Jesus in ihrer gesamten Tragweite zu zeigen. Denn Jesus kommt und wäscht die Füße seiner Jünger, auch die Füße von Judas. Und man muss sich die Frage stellen, Jesus, du isst mit Judas, du wäschst ihm die Füße, du trocknest ihm die Füße, du streckst ihm die Hand aus. Warum ist das Wir fragen uns, was ist das für eine Liebe? Ganz ehrlich, wenn ich das irgendwie formulieren würde, ich habe es versucht, im Titel dann auszudrücken. Das ist eine Liebe, die bei uns nicht in den Kopf geht. Das ist sowas wie eine unmögliche Liebe. Warum? Weil wir wissen, dass an dem Abend die Jünger alles andere gedacht haben, als sowas zu tun. Im Lukas-Evangelium wird uns genau in dem Moment berichtet, dass die Jünger angefangen hatten zu streiten. Und zwar über die Frage, wer ist der Größte? Und Jesus zeigt ihnen dann in einer ganz kurzen Erklärung, ganz ehrlich, wisst ihr was, liebe Freunde, die großen Machthaber, die machen das. Die quasi andere Leute unter sich halten, damit sie quasi was zurückbekommen. In dieser Erklärung sagt Jesus, weißt du was, wie viele Menschen sind auch allein aus einer Nutznießerhaltung in einer Beziehung oder Freundschaft mit jemand anderem. Aber so soll es nicht unter euch sein. Jesus zeigt ihnen dort bei dieser Frage, wer ist der Größte, dass wir ganz oft lieben, aber mit Hintergedanken. Wir lieben so oft selbstbezogen mit Hintergedanken. Bin ich der Größte? Wird der es sein? Werde ich es sein? Und Jesus sagte, wenn ihr so denkt, dann braucht ihr eine Liebe, die nicht aus uns herauskommt, die anders ist. Wir lieben so oft mit diesem Hintergedanken. In unseren Beziehungen. Was springt für mich dabei heraus, wenn ich mit dieser Person befreundet bin? Was springt für mich dabei heraus, wenn ich in dieser einen Gruppe bin? Wenn ich vielleicht Teil von dieser Peer Group bin? Wir leben so oft mit Hintergedanken. Und Jesus möchte uns auf einmal die Augen dafür öffnen. Eine junge Frau verliebt sich in einen Mann, weil er wohlhabend ist, seine Karriere gemacht hat, weil er alles hat, was man braucht, so zur Absicherung. Und dann auf einmal verloben die beiden sich. Der Hochzeitstermin steht kurz bevor und dann auf einmal, zack, sagt der Mann zu seiner Verlobten, du Schatz, was ich dir noch sagen wollte, ich habe einen Anruf von meinem Chef bekommen. Ich habe leider meine gut bezahlte Arbeitsstelle verloren und ich habe noch ziemlich viel Schulden auf mein Haus. Und wenn das so ist, dann, naja, vielleicht sollten wir unseren Hochzeitstermin nochmal verschieben. Wir leben so oft mit Hintergedanken, egal was es ist in unserem Leben, in unseren Beziehungen, wie oft denken wir nur an uns selbst. Und jetzt, wenn ich jetzt hier sehe, was Jesus tut, er sagt, er dient aus Liebe ohne Hintergedanken. Warum ist das so entscheidend? Warum ist das wichtig für dich und mich? Ich möchte euch zeigen, warum das bedeutsam ist, warum das für dich und mich heute entscheidend ist. Wenn Jesus hier dem Judas die Füße wäscht, in die Hand der Liebe hinstreckt, obwohl er wusste, was er tun wird, zeigt uns das, dass seine Liebe bis zum letzten Atemzug gilt. Und wir sollten uns von dieser Liebe Jesu berühren lassen, erschüttern lassen, aufrütteln lassen. Weil wenn wir es nicht tun, möchte ich euch zeigen, was die schlimmen Folgen davon sind. Denn Judas, und das denkt es bitte gleich auch mal übertragen auf unser Leben, Judas war ein treues Mitglied in der Nachfolge Jesu. Judas war ein hoher Verantwortungsträger in dem obersten Kreis. Er verwaltete die Finanzen, das heißt, er gehörte zum obersten Unionsausschuss oder Gemeindeausschuss. Judas war ein frommer Mensch, wenn sie durch die Dörfer gegangen sind, alle Leute, den Jüngern und auch dem Judas, diese Ehre erwiesen haben. Judas ist ein Mensch gewesen, der von Jesus geliebt wurde und der mit Jesus am Abendmahlstisch dabei war und der auch am Abendmahl teilgenommen hat. Judas ist einer gewesen, der bis zuletzt in der Gemeinschaft der Gläubigen gewesen ist. Und hier kommt jetzt der Hammer. In dem Moment, wo Jesus Judas den Bissen gibt und sagt, was du tust, das tue bald, da heißt es im Evangelium, dass die Jünger nicht wussten, was Jesus damit meinte und dachten, er muss wahrscheinlich irgendwas besorgen oder irgendwas den Armen geben. In dem Moment, wo Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, haben nicht alle plötzlich tschack, zu Judas geschaut. So quasi mit dem Gedanken, wir wissen eh, dass er es ist. Warum? Weil er nach außen hin nie aufgefallen ist. Niemand hätte das gedacht. Und niemand hätte in dem Moment gedacht, dass er sowas hätte tun können. Alle hatten nur das beste Bild von ihm. Er war der Vorzeigechrist schlechthin. Und das Tragische an dem Ganzen ist, dass du in nächster Nähe zu Jesus sein kannst und trotzdem verloren gehen kannst. Jesus liebte die Seinen bis zum Ende. Und wenn wir hier sehen, dass Jesus die Füße wäscht, dann möchte er dir eigentlich damit zeigen, dass seine Liebe dich berühren, dich erschüttern und dich erneuern will. Liebe nicht mit Hintergedanken. Du wirst dich selber betrügen. Anstelle dessen, lass dich öffnen von dieser Liebe Jesu. Jesus hatte Judas die Hand bis zum letzten Moment ausgestreckt. Was wir brauchen ist, dass wir diese Stimme Jesu hören. Und wenn du heute diese Stimme Jesu hörst, verstocke dein Herz nicht. Denn es war das Herz von Judas, was innerlich schon abgewandt war, aber nach außen war alles wunderbar. Heute sitzen wir hier und du wirst am Abendmahl teilnehmen. Du gehörst zur Gemeinschaft der Gläubigen. Du bist einer, der mit Jesus unterwegs bist, hast vielleicht eine Verantwortungsposition. Du bist jemand, von dem vielleicht alle anderen meinen würden, dass du ein wirklich frommer Siebenten-Tags-Adventist bist. Aber ganz ehrlich, was in deinem Herzen heute ist, das weiß nur Jesus und du. Und Jesus kommt und streckt dir die Hand aus bei der Fußwaschung und ruft dich auf, bekenne deine Sünde. Bekenne deine Selbstbezogenheit. Kehr um von diesem Weg, ehe es zu spät ist. Jesus, er liebt dich bis zum Ende, bis zum letzten Atemzug, damit du umkehren kannst. Wir haben heute gesehen, was Jesus in diesen letzten Stunden seines Lebens bewegt hatte, obwohl er am Ende seines Lebens war. Er wollte die Schönheit Gottes zeigen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Diener wird, niedrigster Diener. Er wollte zeigen, dass er uns liebt bis ans Ende und er geht dir nach bis zu deinem letzten Atemzug. Öffne dein Herz für ihn. Und das Dritte, was Jesus bewegt hatte an diesem Abend, war, dass er die Jünger vorbereiten wollte. Das ist der dritte Punkt auf das, was danach kommen sollte. Denn die Kapitel 13 bis 20 sind eigentlich nichts anderes als eine Vorbereitung der Jünger für das, was nach dem Kreuz passieren würde. Und wenn wir den Vers 34 lesen, im Kapitel 13, liest den mal mit mir, da sagt Jesus, wie er sie vorbereiten möchte und er sagt es auch uns. Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Okay, Jesus, du gibst ein Gebot. Ich bin dein treuer Nachfolger, ich bin dein Jünger, ich werde dir folgen, ich werde alles tun, was du gesagt hast. Gebot ist Gebot, du bist der Herr, ich bin der Jünger. Läuft das so ab? Versuch's, just try it. Liebe wie Jesus. Versuch's. Und du wirst es versuchen, weil es doch ein Gebot ist. Aber nach ungefähr 2 Wochen wirst du kläglich dran scheitern. Just try it, but you will fail miserably. Weil dir auf einmal bewusst wird, ich kann's gar nicht. Ich kann gar nicht lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit meinem ganzen Verstand, mit all meinem Hab und Gut, was ich bin, wie Jesus. Ich kann's gar nicht. Weil wir so selbstbezogen und egoistisch sind. Und deswegen frage ich mich, Jesus, wie kannst du uns vorbereiten, um so zu leben, damit die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind? Wie? Es steht im Text drin. Kapitel 13 zeigt uns Jesus, wie das möglich ist. 2 Gedanken, die Jesus hier dir mitgeben möchte. Da kam er zu Simon Petrus, Vers 6, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Erstens, damit du lieben kannst wie Jesus, musst du etwas verstehen. Nämlich verstehen, wer Jesus ist. Wozu er in diese Welt gekommen ist und was das für dich bedeutet. Wenn ein Petrus es nicht verstanden hat bis zu dem Zeitpunkt, wer bin ich, dass ich meine, dass ich auf einmal es verstanden habe? Und Jesus sagte, du wirst es aber danach verstehen. Was ist dieses danach? Das danach ist nach dem Kreuz. Nach dem Kreuz. Das Erste, was wir brauchen, um diese Liebe zu verstehen und so zu lieben, ist, verstehe, wer Jesus Christus ist und was er am Kreuz für dich getan hat. Manchmal meinen wir, dass die Botschaft des Kreuzes quasi der Grundkurs des Christseins ist und meinen, dass wir dann irgendwann zu höherer Theologie aufgehen. Aber das Kreuz Jesu Christi ist das, worüber die Engel staunen werden in aller Ewigkeit. Und Jesus sagt, wir müssen das verstehen lernen. Und es zeigt uns, wir verstehen das Schritt für Schritt. Das ist das erste Entscheidende, zu verstehen, was Jesus da für dich getan hat. Und das zweite, was Jesus hier uns zeigt, wie wir vorbereitet werden können für diese Aufgabe, ist Vers 14 und 15. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das zweite ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die an dir passiert. In den USA in der Zeit der Sklaverei gab es einmal folgende Begebenheit, die man sich erzählt, dass ein Sklavenhändler zum Sklavenmarkt kam und ein junges Sklavenmädchen erworben hatte, indem er es gekauft hatte. Und als die beiden dann aus dem Gebäude rausgingen, standen sie auf der Straße. Und dieser Sklavenhändler, dieser Herr, der sagte zu dem Mädchen, du bist frei. Das Mädchen fragt, ich bin frei? Ja, du bist frei. Frei, dass ich hingehen darf, wo ich will? Ja. Dass ich denken und sagen darf, was ich will? Ja. Dass ich sein darf, wer ich will? Ja. Du bist frei. Du kannst hingehen, wo du willst. Dann überlegte das Mädchen kurz einen Moment und sagte, dann gehe ich mit ihnen, um dir zu dienen. Die Liebe Jesu, wenn du sie verstehst, was sie in dir macht und dir diese Freiheit schenkt, die dir sonst niemand schenken wird, wenn du diese Erfahrung machst, was Jesus für dich getan hat, wenn du das spürst und es von hier in dein Herz fällt, dann wird es in dir diese Liebe hervorbringen. Liebe, die mit Gegenliebe erwidert wird. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir bereit sind, in diese Welt zu gehen, vorbereitet mit dieser Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat und dich geliebt hat. Wie kann ich das? Du kannst es nur, wenn du anfängst zu verstehen, was Jesus für dich gemacht hat. Und wenn du das in deinem Leben erfährst, bis es dich frei macht, dass du sagst, ich folge dir aus freien Stücken. Es heißt am Ende des Johannesevangeliums in Kapitel 20, als Jesus auferstanden war, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat in diese Welt, so sende ich euch. Und so möchte Gott auch dich senden. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, wenn wir heute uns die Füße waschen, erinnert es uns an die Schönheit Gottes für das, was Gott für dich getan hat. Es zeigt dir seine Liebe, die dich liebt bis zu deinem letzten Atemzug. Und sie ruft dich auf, dein Herz zu prüfen. Und es ruft uns auf, vorbereitet zu sein für die Aufgabe, die uns erwartet in dieser Welt. Denn nur an der Liebe Jesu Christi werden die Menschen heute erkennen, dass wir zu ihm gehören. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.